so ein Gesetz zu machen, wird nicht dazu führen, dass weniger Deepfakes oder so angefertigt werden. Genauso wie Vergewaltigung ist ja auch verboten und das verhindert nicht, dass Leute vergewaltigt werden. Aber es setzt halt doch so eine, sind wir jetzt mal momentan der Ansicht, dass das schlecht ist. Das wird dadurch festgelegt. Und dieses Momentum, finde ich, sollte man jetzt auch nutzen, wo durch den Fall von Colleen Fernandez öffentlich bekannt geworden ist, was gemacht wird und was geht. Man sollte sich nur nicht darauf ausruhen. Also wir haben jetzt gelernt, Gesetze sind einfach sehr anfällig für Wahlen, sag ich mal. Ne? Dann hat man eine andere Regierung, dann schafft sie Gesetze ab. Und hat man eine faschistische Regierung, hat man den Staat in einer ganz unglücklichen Position. Also ich finde, wir haben ein bisschen vernachlässigt, zusätzlich zu dieser Seite auch die nichtstaatliche, die außerparlamentarische Seite von sozialen Bewegungen stark zu machen. Und deswegen einfach nur der Appell, nicht immer nur darüber zu reden, welches Gesetz man haben will, sondern Praktiken zu entwickeln, wie man sich auch schützen kann. Da würde ich jetzt einfach aus strategischen Gründen in Zeiten wie diesen einen größeren feministischen Fokus drauf richten.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Antje Schrupp. Und zwar über Feminismus in postpatriarchalen Zeiten. Als postpatriarchales Chaos bezeichnet Antje Schrupp die aktuellen politischen Regressionen. Was wir gerade sehen, der ausufernde Frauenhass von Männern, aber auch die zur Schau gestellte Romantisierung traditioneller Geschlechterrollen, etwa im Phänomen der Tradwives, das sind ihrer Meinung nach nicht Beweise für das Wiedererstarken des Patriarchats, sondern für sein Ende. Hier im Dissens-Podcast spreche ich mit Antje Schrupp über Bro-Culture und Menosphere, Tradwives und rechte Frauen sowie über Feminismus als Projekt der Befreiung. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Antje, schön, dass du im Dissens-Podcast mal wieder dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Wie schön.
Ja, ich freue mich auch. Genau. Antje, wo fangen wir an? Ich glaube, mit ein bisschen feministischer Zeitdiagnose, weil da dreht sich dein Buch auch drum. Ich glaube, es ist relativ unstrittig, dass wir gerade weltweit einen enormen Rechtsruck erleben. Und dabei spielen auch Antifeminismus, Bro-Culture und Frauenhass eine zentrale Rolle. Und auch die alltägliche Gewalt gegen Frauen nimmt zu, sei es in den eigenen vier Wänden oder im Netz auch, ne? Also zum Beispiel pornografische Deepfakes, wie jetzt im Fall von Colleen Fernandez. Viele sehen darin, auch viele FeministInnen, einen Rollback oder einen Wiedererstarken des Patriarchats. Und es ist ganz spannend, dass du in deinem neuen Buch sagst, die aktuellen Entwicklungen sind kein Beweis für die bleibende Stärke des Patriarchats, sondern ein Zeichen für dessen Ende.
Genau.
So, und stattdessen sprichst du von einem postpatriarchalen Chaos, also so auch der Titel deines Buches. Vielleicht mal, Antje, zum Einstieg zusammenfassend, warum ist aus deiner Sicht das Patriarchat nicht zurück und wie müssen wir vielleicht stattdessen die aktuellen Geschlechterverhältnisse verstehen?
Ja, also das Patriarchat ist deshalb nicht zurück, weil wir gerade einen Ordnungsverlust erleben und das Patriarchat war aber eine Ordnung. Das war ja ein Ordnungssystem. Das haben wir als FeministInnen immer bekämpft, weil es von der Überlegenheit der Männer beziehungsweise vor allem der Väter eben ausgegangen ist. Aber es war keine regellose Gesellschaft, sondern Patriarchat hat auch die regierenden Männer und auch die Väter einer höheren Ordnung unterworfen. Auch die mussten sich an Regeln halten, an Autoritäten wie Gott, Familie, Vaterland oder sowas. Und das, was wir jetzt erleben, ist eben nicht diese Rückkehr. Ich halte diese Erzählung von der Rückkehr des Patriarchats eher für ein rechtspopulistisches Narrativ, das so ein bisschen beruhigen soll. Ne? Hatten wir schon mal, ist altbekannt, kennen wir, ist nicht schlimm. Und das ist der eine Grund. Ich glaube, das, was wir momentan erleben, ist ein neues Phänomen und das ist in vielerlei Hinsicht sogar gefährlicher, als es das alte Patriarchat war, weil es eben eine regellose Selbstbereicherung bedeutet, die gar keine Skrupel mehr hat in Bezug auf andere Menschen zum Beispiel oder Ausbeutungsverhältnisse. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, weshalb ich das falsch finde, und zwar die Rückkehr des Patriarchats klingt doch immer so ein bisschen wie der Feminismus hat nichts geschafft. Es ist sozusagen wird alles wieder zurückgedreht, was wir erkämpft haben, und das halte ich auch für falsch, weil ich glaube, dass das Zentrale, was der Feminismus gebracht hat, war das Selbstbewusstsein der Frauen von ihrer eigenen Würde, von ihrer eigenen Freiheit Und das war so eine grundlegende Veränderung nach 5000 Jahren Patriarchat, wo es immer hieß, Menschen mit Vulva sind weniger wert als Menschen mit Penis. Und das ist zu Ende, das glauben die Frauen selber nicht mehr. Und dieses neue oder ja, Selbstbewusstsein, das lässt sich eben auch nicht mehr zurückdrehen. Und gerade dieser überbordene Frauenhass, von dem du gesprochen hast, ist ein Zeichen dafür, wenn man heute noch Frauen auf diese Weise dominieren will, muss es halt wirklich brutal werden. Und das ist ganz anders als im Patriarchat, das sich eben ganz wesentlich auch auf die Frauen und ihre eigene Mitwirkung stützen konnte.
Also quasi, wie du schon sagtest, die Gewalt, die wir jetzt zum Beispiel in der Manosphäre erleben oder auch in den Femiziden als Reaktion darauf, dass Frauen frei sind und sich nicht unterwerfen, oder?
Ja, genau. Man sieht es auch an der Brutalität, wie zum Beispiel Regime wie der Iran oder in Russland oder so gegen geschlechtliche Vielfalt und geschlechtliche Freiheit und Selbstbestimmung vorgegangen wird. Ne? Das muss halt richtig brutal sein. Das ist anders, als es im Patriarchat war, wo es eben gesittet zuging in gewisser Weise.
Gleichzeitig, ich weiß nicht, du hast ja auch schon einige Lesungen gemacht. Wie ist die Rezeption da auf deine These? Denn wir sehen ja auch irgendwo krasse Kontinuität einfach von Objektivierung von Frauen, von Besitzdenken etwa, ne? Also und auch von Sexismus und Frauenhass, ja, also irgendwo auch eine Kontinuität von Patriarchat ist da nicht irgendwie zu konstatieren, okay, also ich formuliere es mal zugespitzt, ja, zu konstatieren, okay, wir sind eigentlich am Ende vom Patriarchat angelangt und haben es mit was Neuem zu tun. Wird dir da vielleicht manchmal auch Verharmlosung vorgeworfen oder so? Also wer dein Buch liest, der wird sowas da drin nicht finden, ne? Sondern der wird da drin genauso eine Analyse davon finden, dass das Patriarchat natürlich in der heutigen Welt, in diesem postpatriarchalen Chaos Spuren hinterlassen hat und die Nachwirkungen dann auch immer da sind und so die Kontinuitäten, sagen wir es mal so. Aber ist das vielleicht ein Vorwurf, den du erlebst und wie reagierst du vielleicht drauf?
Ja, natürlich. Also diese Idee, wir bekämpfen das Patriarchat, es hat ja auch so einen identifizierenden Plot innerhalb feministischer Bewegung. Was ist unser Gegner? Das Patriarchat. Und es ist eigentlich die Aufforderung meinerseits, sich zu überlegen, ob das der richtige Gegner ist oder ob wir nicht einen anderen Gegner haben schon längst, ob wir dagegen Strohmänner kämpfen. Es ist natürlich immer eine Frage der Symbolik, also wie benenne ich was? Welche Begriffe finden wir für welche Ereignisse? Und es ist ein Angebot zu gucken, ob wir mit diesem postpatriarchalen Chaos nicht eine bessere Zeitdiagnose haben. Und ganz, also es gibt genau das, was du sagst, also dass Leute sagen, das Patriarchat ist aber nicht zu Ende und so weiter. Es gibt aber auch die Reaktion zu sagen, ja, das so zu sehen, das eröffnet mir ganz neue Perspektiven und erklärt mir auch manches, was mit der Patriarchatsthese nicht erklärbar war. Es ist ja nicht eine Sache, die wir beweisen oder widerlegen können, sondern es ist eine Frage, wie besprechen wir das? Wie schauen wir das an? Unter welcher Perspektive? Und ich finde es wichtig, für diese überbordenden Frauenhass auch eine Erklärung zu haben, die besser zieht als das Patriarchat. Es gibt auch Leute, die eher sagen, ist es denn wirklich so schlimm, wie du sagst? Also, weil ich finde eben diese Zeit, in der wir leben, sehr gefährlich und es gibt eher sowas, tatsächlich auch diese Rückmeldung, solange ich das noch als Patriarchat verstanden habe, habe ich mich irgendwie sicher gefühlt, weil das Patriarchat bekämpfen wir ja schon so lange, das ist ein Gegner, den wir kennen, ja. Und jetzt fühle ich mich eigentlich noch unsicherer. Ist es denn wirklich so schlimm, wie du sagst, oder können wir nicht fast, das ist so fast eine Sehnsucht, das war noch schön, als wir noch das Patriarchat bekämpfen konnten, da kannten wir unseren Gegner. So, ne, sind die Reaktionen in dieser Bandbreite.
Vielleicht kannst du das nochmal ein kleines bisschen ausführen. An einer Stelle sagst du auch, dass quasi, du nennst das alte Patriarchat oder das traditionelle Vaterherrschaft und dass das heute durch eine Bruderherrschaft, die Bros, abgelöst wurde, die anderen Logiken folgen. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen, was quasi jetzt vielleicht das postpatriarchale Chaos und seine Agenten, ja, also Leute wie Trump und seine Gangsterbande, wo ja auch Frauen dazu gehören, ne, also innerhalb seiner Administration, aber auch so Figuren wie die Tate Brothers oder ne, die Tech-Faschisten wie Musk und so weiter. Was unterscheidet die vielleicht von Patriarchen wie du, du bist ja Jahrgang 64, ne, thematisierst das auch, welche Form von patriarchalen Verhältnissen oder System oder Logiken du noch mitbekommen hast. Also was unterscheidet das vielleicht heute oder die Figuren heute von den Figuren damals, von vor 50 Jahren? Mhm. Vielleicht gehen wir mal so weit zurück, ne, jetzt nicht 500 oder 5000 Jahre.
Ja, also mit den traditionellen Patriarchen kann man diskutieren und kann man argumentieren, weil sie zumindest an sich selbst den Anspruch haben, dass sie eine kohärente Weltanschauung vertreten. Ne? Die sagen, wir berufen uns auf die Bibel zum Beispiel oder auf Rechtssysteme, die traditionell verstanden werden, auf Gerechtigkeitskonzepte und so weiter. Je nachdem, was für eine Sorte von traditionellem Patriarchat man vor sich hat, kann man innerhalb deren Logik mit ihnen diskutieren und kann zum Beispiel feministische Rechtsphilosophie machen oder feministische Bibelanalyse und sowas. Und das führt dann dazu, dass manche von denen auch was einsehen oder was verstehen. Es ist eine logische, kohärente Debatte. Das ist mit postpatriarchalen Chaoten nicht möglich, weil die zum Beispiel so jemand wie Trump ja nicht wirklich an die Bibel glaubt und die Absicht hat, Gottes Willen zu erfüllen, sondern die benutzen diese Wissensbestände, diese Traditionen zu ihrem eigenen Vorteil, picken sich hier was raus, da was raus und basteln sie sich das zu einer eigenen Ideologie zusammen, die aber das, den Zweck hat, ihre eigenen Interessen oder Wünsche zu unterstützen und nicht wirklich nach dem Prinzip zu gehen. Und deswegen lohnt es sich auch nicht, mit denen zu diskutieren oder sie zu überzeugen, sondern man muss sich anders dazu verhalten. Man kann nicht auf einen gemeinsamen Wertekanon aufbauen. Und das ist aber was ich gerade im zeitgenössischen Feminismus sehr stark beobachte, dass ein wichtiger Punkt ist, sich zu empören oder zu kritisieren, wenn irgendwo was Ungerechtes passiert und sowas. Und das ist aber eigentlich umsonst, weil das wird keine postpatriarchalen Chaoten zur Einsicht bewegen, dass sie was falsch gemacht haben und dass sie jetzt was anders machen sollen, weil es eh immer nur instrumentell gewesen ist. Mhm.
Ja, wir wollen vielleicht nachher dann auch noch drüber sprechen, was du dir heute mehr vielleicht in feministischen Debatten wünschst. Ich meine, das geht rein bis in, was für ein Verhältnis hat die Bewegung, hat Aktivismus zum Staat, ne? Zu einem Staat, der vielleicht jetzt ein paar Jahrzehnte lang ein offenes Ohr hatte für feministische Anliegen. Da ging es viel darum, gleiche Rechte einzufordern, Gleichstellung einzufordern, Antidiskriminierungspraktiken. Und heute erleben wir einen Staat, der zunehmend feindlich auftritt gegenüber Frauen, gegenüber Queers, gegenüber Transpersonen. Mhm. Genau, aber vielleicht können wir noch einmal kurz bei den postpatriarchalen Zuständen bleiben und vielleicht bei zwei Phänomenen, wo ich fand, die beschreiben ganz gut das, was du eben als dieses postpatriarchale Chaos bezeichnest. Und zum einen, wir haben schon drüber gesprochen, ganz kurz, die Manosphere, das wäre vielleicht ein Phänomen. Und das andere ist rechte Frauen, bis hin zu Tradwives. Da hast du auch ein ganzes Kapitel im Buch. Ich denke, das sind beides Phänomene, die irgendwie zu diesem neuen Zustand dieser postpatriarchalen Zeit passen. Genau. Worüber magst du zuerst sprechen, Antje?
Ja, wir können gerne mit der Manosphere anfangen.
Genau, fangen wir vielleicht mal bei der Manosphere an. Bin ich auch irgendwie drauf gekommen bei der Lektüre deines Buches, weil ich parallel dazu gerade auf Netflix diese Louis Theroux-Doku über die Manosphere, Inside Manosphere geschaut habe. Und genau, ich fand das irgendwie, traf das ganz gut. An der Spitze hast du so diese toxischen Männer, die man da auch in dieser Doku erlebt, mit so einer tiefsitzenden Verachtung ansozialisiert gegenüber Frauen natürlich, die aber nicht nach einem traditionellen patriarchalen Wertesystem handeln. Das ist auch sehr eklektisch, deren Ideologie. Ne? Also nicht Gott, Familie, Vaterland und Männer und Frauen haben da ihre Pflichten drin, so, sondern es ist sehr stark gemünzt auf den puren Eigennutz. So, ne? Und Frauenhass ist da dann das Businessmodell, was dann digital verbreitet wird und wo man sich die Audience damit catcht. Und auf der anderen Seite eben die Audience, die sie catchen, junge, gekränkte und wütende Männer, die, das wird auch deutlich in der Doku an einer Stelle, die aufwachsen in der spätkapitalistischen Ellenbogengesellschaft, die von Abstiegsängsten betroffen sind, auch von einer Konkurrenz natürlich ja zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt mit Frauen, ne, die sich das erstritten haben, an der öffentlichen Sphäre teilzunehmen, ne, während gleichzeitig natürlich der Status eines Mannes in dieser kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft noch immer vom Erwerbseinkommen, von Vermögen, von Ernährermodell und so weiter abhängt, ja.
Genau.
Die dann empfänglich sind für diese Angebote der Hypermaskulinität und von Frauen hast du. Also ich werde, die checken, ich werde niemals Jeff Bezos sein oder Elon Musk und so weiter. Und ich werde noch nicht mal so sein wie die Tate Brothers mit so viel Einfluss und so, ne? Aber ich bin am Ende halt noch ein Mann. Ich habe die biologischen Voraussetzungen, mir Muskeln drauf zu schaffen, am Ende eine Frau zu vermöbeln, wenn ich das möchte, ne? Und Frauen an mir zu dienen, so, ne? Also so ein bisschen die Idee dahinter. Ja. Und es ist schon spannend zu sehen, weil an einer Stelle sieht man das in der Doku, das sind halt so zwei so Dudes, die könnte wirklich jedermann sein. Die berichten dann davon, dass sie keinen Bock haben, 9-to-5 zu hustlen, dass sie eigentlich mehr Selbstbestimmung wollen und so weiter.
Ja.
Aber kurz vorm Schluss merkt man so, sie checken es einfach nicht, es ist der Kapitalismus und das Patriarchat, was sie knechtet, so. Sondern nein, sie huldigen dann am Ende den Alphas, die ihnen dann irgendwelche Schneeballsystemaktien verkaufen so und ihre neuen Meister sind so, ne? Mhm. Und beten dann halt Frauenhass und noch irgendwelche antisemitischen Weltverschwörungen runter so. Ja, jetzt habe ich hier einen blöden Sermon gehalten, aber mich hätte mal dein Blick auf dieses Phänomen interessiert, wie sich vielleicht auch in deine Diagnose einfügt, ne?
Ja, du hast es ganz gut beschrieben. Es geht bei diesem Phänomen überhaupt nicht um Frauen, sondern es geht um die Dysfunktionalität des traditionellen Patriarchats. Also die Versprechungen, die das Patriarchat beinhaltet hatte für Männer, werden nicht mehr erfüllt, weil Kapitalismus. Und jetzt gibt es aber keinen Ausweg und die postpatriarchale chaotische Qualität besteht darin, dass es auch kein Ordnungsangebot mehr gibt, wirklich von Seiten der Herrschenden, sondern eher so nur so eine Ausbeutungshaltung. Was können wir aus denen rausholen an Klicks und Fame? Und der Frauenhass wird ihnen sozusagen als Sündenbock-Ausweg hingeworfen. Aber es ist ja keine wirkliche Gegnerschaft zu Frauen. Frauen spielen dabei gar keine Rolle. Das ist ein innermännliches Phänomen. Und wir sind sozusagen der Kollateralschaden dazu, ne? Das ist ein Unterschied zu traditionellen Antifeministen, wie sie im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert gab, die sich ja wirklich mit feministischer Theorie auseinandergesetzt haben und gesagt, wir sind dagegen, dass Frauen gleichberechtigt werden oder so, sondern das ist einfach nur das einigende Band Männlichkeitsperformance im Sinne von brutaler Überlegenheit und Hass auf Frauen, ist das Angebot, was diesen jungen Männern gemacht wird, wo es kein ordentliches Angebot, kein ordentlich patriarchales Angebot mehr gibt und eine neue Ordnung eben auch noch nicht erfunden wurde, sondern sie sind einfach wirklich nur unter den Bus geworfen und jetzt wird das eben kanalisiert im Frauenhass. Mhm. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass eigentlich wir die Lösung dieses Problems, dass so viele junge Männer überflüssig sind und eigentlich keinen sinnvollen Platz in dieser postpatriarchal-chaotischen Unordnung finden können. Dieses Problem sollten wir als FeministInnen uns gar nicht wirklich anziehen. Das geht nicht um uns, sondern wir müssten das zurückgeben an irgendwelche verantwortlichen Männer, die sich da bitte drum kümmern sollen. Ja, ich finde, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass das ja sowas ist wie eine Naturkatastrophe. Aber es ist kein Raum des Politischen, der sich da eröffnet. Man muss nicht argumentieren mit Incels. Man muss ihnen nicht erklären, dass Frauen gar nicht so schlimm sind, wie sie sich vorstellen. Oder man muss auch nicht an sie appellieren, dass die Frauen doch bitte Wertschätzung entgegenbringen sollen oder so. Das ist alles an dem Punkt vorbei, weil es tatsächlich wirklich ein ganz klares Zeichen für den Zusammenbruch der patriarchalen Ordnung ist, die immer daran bestanden hat, dass ältere Männer jüngeren Männern Anweisungen geben, wie sie sich in die Ordnung einpassen sollen, in diese patriarchal-männliche Ordnung. Und das findet einfach nicht mehr statt und das erzeugt dieses Chaos. Und die Frauen kriegen es halt nur ab oder die queeren Personen oder auch MigrantInnen oder wer auch immer gerade dann der Sündenbock ist, der da hingeworfen wird.
Wenn du sagst, dieses Problem sollten wir uns als FeministInnen gar nicht annehmen, sondern zurückspielen an die Männer, würde ich so unterschreiben, ist ein Männerproblem und berührt natürlich auch viel mehr, ne? Also Ellenbogengesellschaft, also auch die sozialistische Bewegung. Ja. Und das finde ich spannend, da ist vielleicht eine Schnittstelle, war ich jetzt inspiriert, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch von der sozialistischen Feministin Kristen Gozzi, mit der habe ich so ein Jacobin-Interview gelesen, genau über dieses Phänomen Menosphere, ne? Also ja, genau. Und da formuliert sie eben die Aufforderung, mehr darüber nachzudenken, wie man diese überschüssigen jungen Männer, die frustriert sind vom Spätkapitalismus, ja, jemand, die für was anderes als Frauenhass gewinnt, ne? Aber diese Verantwortung berührt natürlich die Linke insgesamt jetzt und nicht Feminismus im Speziellen. Also wie bekommt man es hin, dass diese jungen Männer wieder links wählen? Ne? Also wir sehen ja den politischen Gender Divide, aber genau, ist jetzt nicht was, wo man sagen kann oder sagen sollte, lieber Feminismus, gib uns da eine Antwort drauf. Ne?
Genau, das ist der Punkt. Als Frauen können wir da auch kaum etwas machen. Was natürlich wichtig ist, ist die Frage, wie sich die Betroffenen dagegen schützen können. Das heißt, wie wir Resilienz entwickeln können, wie wir auch emotional mit dieser Tatsache umgehen. Also letzten Endes müssen wir es von unserer Perspektive aus behandeln wie eine Naturkatastrophe, vor der man sich schützen muss, ne? Weil das Problem liegt nicht in den Geschlechterverhältnissen. Das ist sozusagen ganz eindeutig. Das System liegt in der Inkohärenz der Versprechungen, die die Kultur diesen jungen Männern macht und nicht einhält. Und wir haben dafür keine Lösung. Wir haben, also ich will jetzt nicht sagen, wir sollen uns da distanzieren, weil wir da zu arrogant zu sind, uns des Problems anzulösen, sondern weil wir tatsächlich keine Lösung bieten können, weil ja die Ideologie, die diesen jungen Männern übergestülpt wird, darin besteht, von Frauen sich nichts zu erwarten. Also Frauen nicht ernst zu nehmen. Und da, also alle die von uns, die Frauen sind, können deshalb dieses Problem auch gar nicht lösen. Weil wir können uns ja nicht zu ihren Sexsklavinnen machen oder so, ne? Also es ist einfach, wir haben nichts im Angebot, was dagegen hilft, außer natürlich zu überlegen, genau, wie kann man Online-Umgebungen sicherer machen, wie kann man moderieren, wie kann man so Sachen, ne? Wie kann man sich selber schützen? Das ist natürlich möglich.
Ja.
Und auch wichtig natürlich.
Ja, ja, klar.
Aber damit geht das Problem nicht weg. Es wird sich immer wieder perpetuieren, solange die Gesellschaft so ist und wir dieses falsche kapitalistische Versprechen, wenn du nur irgendwie so ein richtiger Mann bist, dann geht's dir gut. Diese Lüge, solange die erzählt wird, bleibt das bestehen, das Problem. Und die Tradwives?
Ja, genau.
Die finde ich ja.
Lass über die Tradwives auch noch sprechen, weil das ja tatsächlich auch interessant ist zu beobachten. Wir haben in rechten Parteien, in rechten Bewegungen Frauen an der Spitze. Jetzt hatte ich schon gesagt, dass natürlich mehr junge Männer oder mehr Männer rechts wählen als Frauen, aber auch unter Frauen finden und Queers und Transpersonen findet die Rechte auch WählerInnen. Und noch dazu haben wir dann dieses Tradwife-Phänomen, wo so eine traditionelle häusliche Mütterlichkeit, aber dann wiederum in der Öffentlichkeit performativ irgendwie zur Schau gestellt wird.
Ja.
Und du schreibst da an einer Stelle davon, dass das im Unterschied zum klassischen Patriarchat, wo die Frauen keine Wahl hatten, sind diese rechten Frauen halt, machen die eine freiwillige Unterwerfung, ne? Also die tun das aus freien Stücken und die Rechte schafft es auch recht erfolgreich aus der Care-Krise, ne? Also der ganzen Überforderung, Dauererschöpfung, die Frauen erleben im gegenwärtigen Kapitalismus, in dem sie erwerbstätig sein sollen, in denen ihnen aber auch gleichzeitig in den Heteropartnerschaften noch mehrheitlich die Sorgearbeit aufgebürdet ist, dass sie da so ein reaktionäres Mann-Frau-Familienbild ja vielleicht eher empfänglich dafür sind und die Rechte es auf jeden Fall schafft, daraus Kapital zu schlagen. So. Mhm. Also vielleicht beschreib mal, wie ordnest du die Tradwives in ein als Phänomen der postpatriarchalen Zeit?
Mhm. Genau, also einmal ist dieser Begriff ja eine Fremdzuschreibung. Also nur wenige nennen sich selber Tradwives. Und es gibt da auch ein großes Spektrum von der Überbegriff wäre eher im Prinzip Influencerinnen, die ihr privates Leben mit Haushalt in Heteropartnerschaften und als Mütter vermarkten, indem sie daraus große reichweitenstarke Accounts machen. Ne? Und der erste performative Widerspruch, wenn man das traditionelle Hausfrau nennt, ist, dass die traditionellen Hausfrauen sich gerade darüber definiert haben, dass sie nicht in der Öffentlichkeit waren. Das traditionelle Patriarchat hatte öffentlich und privat klar entlang von Geschlechtergrenzen separiert. Der Mann war in der Öffentlichkeit und die Frau zu Hause.
Hm.
Und die sind ja das Gegenteil. Wenn ich 10 Millionen Follower habe, bin ich ja nicht mehr privat. Dann bin ich ja so öffentlich, wie nur wenige Männer es sind. Und natürlich generiert das auch Einkommen. Das heißt, es ist eine ökonomische Tätigkeit. Und zwar eine, wo man, wie manche ganz offensiv dann auch sagen, wo man Beruf und Familie gut vereinbaren kann, weil man macht das, was man zu Hause macht, die häusliche Arbeit, Hausarbeit, Kindererziehung, zu einer Einkommensquelle. Und das ist eben ein völlig neues Phänomen, das wir auch deswegen mit neuen Kategorien betrachten müssen. Und Tradwife ist es eigentlich auch da wieder so, dass es eigentlich einem rechtspopulistischen Diskurs in die Hände spielt, wenn wir das so nennen. Weil tatsächlich habe ich auch Kontakt, war ich auf verschiedenen Podien mit Influencerinnen, die in der Richtung sind. Und die meisten erzählen, dass sie auch tatsächlich schon Anfragen hatten, zum Beispiel von der AfD, als deren, also für die publizistisch tätig zu werden, obwohl sie das dann gar nicht wollen. Aber es ist eine Strategie der AfD, diese vermeintlich harmlosen oder erstmal auf tatsächlich harmlosen Accounts zu rekrutieren. Und bei manchen gelingt es ihnen dann halt auch. Das heißt, das sollte man nicht noch unterstützen, indem man den Verdacht hat, die sind bestimmt rechts, weil die kochen oder so oder Kinder-Accounts haben. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich die Frage, die ich interessant finde, ist denn Feminismus automatisch links? Da sind wir immer so von ausgegangen, weil natürlich die linke Bewegung, ArbeiterInnenbewegung als erste auch emanzipatorische, gleichstellungspolitische Forderungen hatte. Und weil auch die ganz konkret die Frauenbewegung der 70er, 80er Jahre auch aus der StudentInnenbewegung hervorgegangen ist, also so eine linke Tradition hat. Aber tatsächlich müssen wir doch sagen, dass gleichstellungspolitisch gesehen diejenigen Parteien, bei denen Frauen als erste in hohe Positionen gekommen sind, eher die bürgerlich-konservativen Parteien gewesen sind, ne? Maggie Thatcher und Angela Merkel und so weiter. Und ich glaube, meine These ist, dass das inhärent auch eine Folge der Gleichstellungslogik ist, weil wenn man das Problem der bürgerlichen Moderne, nämlich Frauen ausgeschlossen zu haben, was nach der Frauenbewegung und nach dem Feminismus nicht mehr möglich war, wenn man das so lösen will, dass man Frauen dazu einlädt, mitzumachen, dann landet man da, dass man von Frauen konformistisches Assimilieren an die bestehenden Institutionen erwartet. Und da sind dann konservative Frauen immer besser als feministische, progressive, linke Frauen sind, weil die sich ja nicht anpassen wollen. Und das ist so ein bisschen das Dilemma der Verwechslung von Feminismus mit links. Und meine These ist, Feminismus ist nicht inhärent links, sondern Feminismus bedeutet erstmal zu akzeptieren, dass Frauen als weibliche Subjekte in der Welt mitreden wollen. Und genauso wenig wie Männer qua Mannsein links oder rechts sind, sondern dass es halt überall Männer gibt, genauso wenig sind Frauen qua Frausein links oder rechts. Sondern es ist so, dass Frauen sehr unterschiedlich sind, sehr pluralistisch sind und sehr verschiedene Werte und Ambitionen haben. Und wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, das in diese postpatriarchale Ordnung, an der wir eben arbeiten, zu integrieren. Und da können wir nicht die Frauen unterscheiden in haben eine Meinung, die uns gefällt versus haben eine Meinung, die uns nicht gefällt. Weil das ist genau das, was das postpatriarchale Chaos macht. Ne? Weil die sagen, also die Frauen, die uns gefallen, die dürfen gerne bei uns mitarbeiten, aber die, die uns nicht gefallen, die schließen wir aus und die schämen wir. Und das ist im Prinzip die Logik, nachdem bisher Emanzipation verstanden wurde von vielen. Ne? Also Frauen, die mitmachen wollten, die sich assimilieren wollten, denen hat man Möglichkeiten gegeben. Aber alle Frauen, die was verändern wollten, die hat man erst recht ausgeschlossen. Hm. Ist das irgendwie verständlich so, der Kürze?
Ja, voll. Nee. Du hast auf jeden Fall ultra viel Wichtiges angesprochen. Und ich stimme da auch mit, glaube ich, dem Allermeisten überein. Was ich aber schon sagen würde, ist, dass Tradwives ja ein ambivalentes Phänomen am Ende sind. Also du hast jetzt die Leute angesprochen, die sich nicht klassisch in links-rechts einordnen lassen, wo es halt die Frustration mit irgendwie einem liberalen Feminismus vielleicht gibt und der Vereinbarkeitslüge vor allem. Und da ist Tradwife dann am Ende eine Fremdzuschreibung, etwas, das bestimmte Frauen dann vielleicht auch ausschließt. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass es halt zeitgleich auch Tradwives gibt, die antifeministisch sind halt. Also etwa christliche Fundamentalisten oder eben rechte Tradwives, und die dann nicht konventionelle Frauen oder Geschlechterrollen, Queers und so weiter abwerten und die sich auch einer traditionellen Männlichkeit unterwerfen und das dann performen und so weiter und Teil eines rechten Organisierungsprojektes sind und Teil vom Rechtsruck so. Und Klar, die machen das aus freien Stücken, das unterscheidet es vom damaligen Patriarchat, aber im Ergebnis verbreiten die halt Frauenfeindlichkeit und patriarchale Geschlechterrollen. Und ich denke, solche selbsterklärten Tradwives, die sind gefährlich und das sollte auch kritisiert werden. Hm. Aber ja, was du ansprichst, würde ich auch so sehen, dass das Phänomen ja ambivalent oder heterogen ist und auch eben vor allem auf ein problematisches Emanzipationsversprechen des liberalen Feminismus hinweist. Also so im Sinne von, werdet wie Männer und dann seid ihr frei, also nehmt vor allem am Berufsleben teil. Aber am Ende muss sich halt immer noch wer um die Hausarbeit, um die Kinder kümmern und so weiter. Und das bleibt halt mehrheitlich an Frauen hängen, die dann im Burnout landen. Ne? Also deswegen würde ich vielleicht gerne nochmal über diese und deine Kritik am Mainstream-Feminismus sprechen und auch der Forderung nach Gleichstellung. Ja. Mhm. Ich meine, vielleicht sage ich zum Hintergrund, für alle, die es nicht wissen, du bist Vertreterin eines Differenzfeminismus. Kannst vielleicht gleich drauf zu sprechen kommen, was das ist. Das kommt aus dem Italien der 70er und ist eine Strömung, die Gleichstellungspolitik ablehnt mit der Begründung, dass Frauen sich dabei nur an männliche Normen anpassen würden. Und so ein bisschen ist ja das Phänomen, was wir mit den Tradwives, sage ich jetzt einfach mal so, oder halt dieses Phänomen, was wir da sehen, ist ja ein bisschen eine Reaktion auf spätkapitalistische auch wieder Beschleunigungs- und Erschöpfungszustände, ne? Mhm. Auf die Vereinbarkeitslüge, ne? Also ja. Gleichstellung hin oder her, wenn Frauen hustlen, sich gegen Glass Ceilings durchsetzen, an dem Erwerbsleben teilnehmen und aber gleichzeitig viele von ihnen noch Mütter werden, dann kommt es zu krassen Zuständen der Dauererschöpfung und so. Und nicht verwunderlich, dass einige Frauen auf direktem Wege sagen, okay, da habe ich keinen Bock drauf, dann vereinbare ich das halt in der Social-Media-Präsenz, mein Familienleben mit Beruf. Oder ich erlebe es auch im Umfeld, dass ich tatsächlich krass emanzipierte, erwerbstätige Frauen erlebe, die irgendwie sagen, boah, manchmal wünsche ich mir irgendwie nicht in dieser Mühle zu stecken, so, ne? Also, genau, und da scheint es mir so jetzt aktuelle Debatte, März Lifestyle Teilzeit und so, ne, wo die Mehrarbeit von Frauen für den Standort gefordert wird von rechter Seite. Und tja, da ist so ein bisschen manchmal so mein Eindruck von liberalfeministischer Seite dann so die Antwort drauf, ja, dann schafft doch halt erstmal Kita-Plätze, damit alle Frauen dann auch 40 Stunden die Woche arbeiten können, so, ne? Und das ist aus meiner Sicht die vollkommen falsche Forderung. Mhm. Es muss um viel mehr gehen, ja. Also da bin ich halt eher Anhänger von sozialistischen und klassenbewussten Feminismus, muss drum gehen, diese ganze Integration von Frauen im Arbeitsmarkt, in der Ausbeutung letztendlich zu hinterfragen und ja, wie wir arbeiten, wie wir füreinander sorgen, das alles ganz anders zu denken, mhm, und da zum Beispiel ganz konkret bei kurzer Vollzeit zu landen, dass wir alle weniger arbeiten und mehr Zeit haben, uns füreinander zu sorgen. So. Mhm. Und da sehe ich halt so wirklich eine, manchmal halt irgendwie einen, wie ein liberaler Feminismus da einfach nicht die richtigen Antworten hat und aber vielleicht immer noch dominant ist, keine Ahnung.
Also ich finde es immer problematisch, wenn man feministische Ideen so entlang von Kategorien einsortiert, die die Männer eigentlich für ihre politischen Differenzen erfunden haben, ne? Sozialistisch, okay, liberalistisch und so weiter. Das sind ja mein erstes Buch hieß ja nicht Marxistin und auch nicht Anarchistin, weil ich schon immer mit dieser Kategorisierung Probleme habe, weil ich der Ansicht bin, das, was Frauen politisch einzubringen haben, lässt sich da nicht so richtig kategorisieren, weil das sind andere Themen. Ich stelle eher die Frage, was will diese Frau? Und geht, wenn eine Frau irgendwas macht, ja, irgendeinen politischen Vorschlag oder einen Account einrichtet oder irgendwas, was will die? Was ist ihr Begehren? Das Wort Begehren spielt ja bei mir auch eine große Rolle. Habe ich auch von den Italienerinnen geklaut, die nämlich, um nochmal Differenzfeminismus zu erklären, es geht nicht darum, eine ontologische Differenz zwischen Frauen und Männern zu postulieren oder so, sondern es geht darum, sich dafür zu interessieren, wenn Frauen sich unterscheiden, sowohl von einer männlichen Ordnung, die sie vorfinden, als auch von anderen Frauen. Also wenn Frauen ihre eigenen Ideen und Konzepte und Vorstellungen einbringen wollen, das interessant zu finden. Und mit dieser Idee gehe ich eben auch an diese Tradwife-Phänomene heran und frage mich, was wollen diese Frauen? Mhm. Und da ist es ganz klar, sie wollen aus dieser ungelösten Care-Krise raus, die Frauen zur Erschöpfung und an den Rand ihrer Kapazitäten bringt. Und das finde ich gut, dass sie das machen, solange wir diese Aufgabe nicht gelöst haben als Gesellschaft. Also wir haben praktisch früher, wir haben die Hausfrauen abgeschafft, aber wir haben nicht geklärt, wer dann die Arbeit macht, die früher die Hausfrauen gemacht haben, ja, sondern haben das dann an schlecht bezahlte MigrantInnen abgegeben oder haben es einfach gar nicht gemacht oder haben es kommodifiziert, also zu einer bezahlten Dienstleistung. Es ist lauter schlechte Lösungen und das Problem ist nicht gelöst und die Threadrafts sind eine Reaktion darauf. Und genauso würde ich aber auch an den liberalen Feminismus rangehen und eine Frau, bei einer Frau, die sagt, ich will Vollzeit Karriere machen und Managerin werden und will, dass mein Kind irgendwo versorgt wird, auch fragen, was ist denn ihr Begehren? Und das ist auch gerechtfertigt. Wir haben einfach diese problematische Vorstellung, dass es etwas gibt, was alle Frauen machen sollten, ja? Die Frau, was soll die Frau machen? Soll die Frau Karriere machen? Soll die Frau Mutter werden oder nicht? Aber die Frau gibt es nicht, sondern es gibt nur viele unterschiedliche Frauen. Und wir haben noch keine Kultur dafür entwickelt, mit diesem Phänomen umzugehen, dass wir das individuelle Begehren einzelner Frauen erstmal für wichtig halten. In einem zweiten Schritt muss man dann natürlich überlegen, wie verträgt sich das mit gutem Leben für alle oder mit der Politik. Das ist aber der zweite Schritt. Ja, erstmal das Begehren als solches muss man, finde ich, ernst nehmen und ich entdecke da in allen auch erstmal was Wertvolles. Da gibt es dann eine falsche politische Antwort vielleicht, ne? Aber das Begehren selbst sollten wir nicht abschaffen, weil das ist was wir den Frauen, das ist was das traditionelle Patriarchat den Frauen immer erzählt hat, ne? Du hast nichts zu wollen. Das war das, was man Mädchen früher erzählt hat. Was du willst, darauf kommt es nicht an. Du hast eine Rolle zu erfüllen. Und ich finde es sehr schwierig, wenn Feministinnen so ähnlich argumentieren und sagen, das hast du nicht zu wollen, sondern du musst, keine Ahnung, was Frauen wollen, ist erstmal okay. Und unsere Aufgabe ist es dann, eine politische Antwort darauf zu finden.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt und ihr noch nicht Teil der Community seid, dann macht doch jetzt mit und schließt bitte eine Fördermitgliedschaft ab. Nehmt euch jetzt kurz Zeit oder tut es am Ende des Podcasts. Geht auf dissenspodcast.de oder klickt euch über die Shownotes auf die Förderplattform Steady und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 € im Monat. Ja, dieser Podcast hier, der ist auf eine stabile Finanzierungsbasis durch seine Fördermitglieder angewiesen. Ich mache das kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle Leute da draußen. Und ja, die 3-monatige Elternzeit, die ich gemacht habe mit Podcastpause, die hat dazu geführt, dass ja natürlich auch ein paar Leute gekündigt haben. Und ja, jetzt müssen wir ein bisschen wieder das aufholen. Etwa 50 Leute sind uns da weggebrochen. Und damit der Podcast hier auch in Zukunft eine stabile Basis hat, ja, benötigen wir da ein paar Leute mehr. Genau, also wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann mach doch jetzt mit und ja, du tust damit eben nicht nur was Gutes, sondern es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Antje Schrupp abzustauben, Postpatriarchales Chaos. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Politikwissenschaftlerin und Publizistin Antje Schrupp. Du hast jetzt gesagt, was Frauen wollen, ist erstmal okay. Unsere Aufgabe ist es, eine politische Antwort darauf zu finden. Ja, kann ich nur unterschreiben, das individuelle Begehren ernst nehmen. Aber gleichzeitig, das als kleine Nachfrage, Antje, sehen wir ja, dass Begehren auch durch Macht und Ideologie strukturiert sind. Also wir sind ja auch alle patriarchal sozialisiert zum Beispiel, ne?
Ja,
also Begehren sind ja am Ende nicht unschuldig. Und am Ende kann auch irgendwie das Begehren einer bestimmten Person, wenn es nicht andere Unterdrückungsverhältnisse mitdenkt, bla, dann auch selbst unterdrückerisch sein, ne? Also Stichwort weißer Feminismus oder so. Also
klar.
Ja, begehren sie nicht unschuldig, heißt ja berechtigterweise.
Genau. Aber das gilt ja für alle Begehren, auch für unsere Linken. Ne? Von daher sind wir dann, wenn wir drüber reden, müssen wir mit dem vorhandenen Begehren erstmal anfangen. Natürlich ist kritisch hinterfragen, aber nicht immer nur das Begehren der anderen kritisch hinterfragen, während unser eigenes ist das richtige feministische Begehren ist, ne? Sondern wir leben in dieser Welt, wir haben immer nur diesen unter Vorbehalt Zugang dazu, aber was wir wissen, ist, dass wir eine Kultur haben, die das weibliche Begehren systematisch ausschließt und geringschätzt. Und das ist eine wichtige, finde ich, Aufgabe von Feminismus, das anders zu machen und sich dafür zu interessieren, was die Frau, mit der ich jetzt gerade zu tun habe, was die will, worum es ihr geht, was ihr Anliegen ist. Weil ich glaube, dass in dem Anliegen und in den Wünschen von Frauen, deswegen ja auch der Untertitel, wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern, dass in dem, was Frauen wollen, ein Schlüssel dafür liegt, wie wir das hinkriegen, die Freiheit zu erobern. Und ich bin selber auch ein bisschen fasziniert von diesen Threadwife-Accounts und stelle mir vor, wie müsste eigentlich die Welt sein, wenn ich genug Zeit hätte, Gummibärchen von Null zu kochen oder so, ne? Es ist ja eine schön, ist ja eine Utopie, die sich da drin auch äußert. Und zu sagen, ja, das geht aber nicht, ja, das musst du den Frauen immer erzählen, was du willst, das geht halt nicht, ne? Aber wie könnte es dann gehen?
Ja. Aber Antje, nur um den Punkt nochmal zu haben, vielleicht kannst du es nochmal ausführen, was, jetzt packe ich es wieder in Kategorien, was der Unterschied zwischen Differenzfeminismus und liberalem Feminismus ist. Also warum DifferenzfeministInnen Gleichstellungspolitik wie etwa eine Quote für Frauen in Parteien oder in Aufsichtsräten von großen Unternehmen ablehnen.
Ja.
Und dann hatte ich auch schon gesagt, ist das ja eine Strömung, die in den 70ern in Italien entstanden ist. Eine Zeit, in der auch so ein libertärer Marxismus, die Autonomia-Bewegung stark war und auch sozialistischer Feminismus als Strömung seinen Ausgangspunkt hatte. Denkerinnen wie Silvia Federici stehen dafür. Hätte mich interessiert, was sind denn da Unterschiede, aber auch Berührungspunkte dieser Strömung?
Ja, also genau, der Ausgangspunkt, der Ausgangsimpuls war die Unzufriedenheit mit der Gleichstellungspolitik, die dann ja angefangen hat. Und tatsächlich ging die eben einher mit einem großen Vertrauen in den linksliberalen Sozialstaat, uns sozusagen die Freiheit zu ermöglichen als Frauen durch entsprechende gesetzliche Regelungen und Maßnahmen. Die Gefahr, die dabei ist, dass halt sich auf den Staat so zu verlassen, ist halt die, dass es immer ein Assimilationsangebot ist. Luisa Moraro, eine der Vordenkerinnen der Italienerinnen, hat mal gesagt, wir wollten damals in der Frauenbewegung, wir wollten die Welt verändern und dann kamen die Männer und haben uns die Gleichstellung angeboten. Weil das ist das, was sie verstehen konnten. Also was die Männer verstanden haben, war, okay, da ist irgendwas Tolles, zudem haben die Frauen keinen Zugang. Ich kann verstehen, dass sie da auch hinwollen. Das war aber ein Missverständnis, weil der Großteil der Feministinnen wollte nie dahin, sondern die Idee von Quotenregelungen und Gleichstellungsprogrammen war ja im Feminismus immer gewesen. Wir wollen dahin, um dann in der Position zu sein, auch was verändern zu können. Weil um Sachen verändern zu können, brauchen wir Positionen und Macht und sowas. Und das war die Hoffnung. Und was ich jetzt schreibe in dem Buch, ist, dass wir diese Hoffnung jetzt mal überprüfen müssen. Insofern hat es denn geklappt? Hat denn unsere Gleichstellung, haben denn die Quoten dazu geführt, dass sich auch Sachen substanziell geändert haben? Und das mache ich halt gerade am Beispiel der Grünen zum Beispiel, die ja die weitgehendsten Quotenregelungen und dieses Frauenstatut haben, das ja neben Quotenregelungen noch ganz viele andere formale Instrumente hat, um der Meinung von Frauen mehr Gehör zu verschaffen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass das Parteiprogramm sich, also die Parteistruktur unter die Logik sich verändert hätte. Ich diskutiere oft mit grünen Frauen und wenn ich sage, irgendwie die Quote hat doch nicht funktioniert, dann sagen sie doch, die Quote brauchen wir ganz dringend weiter, weil wenn wir sie abschaffen würden, wären schon sofort wieder überall nur Männer. Und dann sage ich aber, das ist doch der Beweis dafür, dass die Quote nichts gebracht hat. Es ist so ein, was ich dann sage, es ist sowas wie ein Medikament, das aber nur die Symptome heilt und nicht die Krankheit. Und es hat wie jedes Medikament, das nur Symptome heilt, halt unerwünschte Nebenwirkungen. Und eine dieser unerwünschten Nebenwirkungen ist einmal die Energie von Frauen total auszulutschen. Also Frauen, eine hat gesagt, ich habe mich breitschlagen lassen zu kandidieren, aber ich hoffe, dass ich nicht gewählt werde. Das ist halt auch so eine Begleiterscheinung von dieser Art Gleichstellung. Und jetzt haben wir dazu eben noch einen Staat, der das gar nicht mehr will. Und ich merke halt eine große Verzweiflung vieler Feministinnen, auch queere Personen haben sich da, also die queere feministische Bewegung hat sich da auch sehr angeschlossen, die darauf gehofft haben, mit staatlichen Maßnahmen könnte ihre Freiheit gesichert, abgesichert werden und garantiert werden. Und wir sehen jetzt halt in den USA, dass eigentlich nur eine Wahl dazwischen liegt, dass das alles in Scherben geschlagen wird und dass alle staatlichen Unterstützungsprogramme halt genauso schnell wieder auch abgeschafft werden können. Und deswegen glaube ich, ist es besser, zu überlegen, welche Möglichkeiten Einfluss zu nehmen haben wir denn außerhalb von staatlicher Unterstützung. Und das sind viele. Nur haben wir die alle vergessen, weil wir nicht darauf angewiesen waren, sondern uns eben sehr darauf verlassen haben, über diesen parlamentarischen Weg Einfluss zu nehmen. Und es war ja auch in gewisser Weise erfolgreich. Aber es hat eben, irgendjemand hat ja mal gesagt, wenn du eine politische Bewegung zerstören willst, dann gib ihr staatliche Förderung und stell die staatliche Förderung nach 5 Jahren ein und dann ist sie tot. Und das darf uns nicht passieren als Feministin, weil dazu sind wir zu wichtig mit dem Feminismus. Wir müssen Feminismus ohne staatliche Unterstützung auf die Beine stellen, so wie er ja früher auch immer schon war. Also Simone de Beauvoir war ja diejenige, die diesen Gleichstellungsfeminismus im Prinzip initiiert hat, indem sie gezeigt hat, dass die Gleichberechtigung alleine nicht ausreicht. Aber eigentlich hatte sie die Idee, dass wir selber das machen. Und wir müssen wieder überlegen, wie können wir mehr selber das machen. Und mein Appell wäre, jede Frau macht das, was sie wirklich will und engagiert sich dort, wo sie Einfluss hat und nutzt auch den Einfluss.
Hm. Ja. Genau, schließe ich für mich die Frage an. Und das geht vielleicht nochmal zurück auch zu der Frage, die ich noch mit Blick auf die 70er und die ItalienerInnen in ihren verschiedenen Varianten, die ich dargestellt hatte. Ne? Also mit Blick zum Beispiel auf Silvia Federici und die Vorstellung eines sozialistischen oder marxistischen Feminismus mit Blick auf das gute Leben für alle, wo es ja viel darum geht, um die Abschaffung der Lohnarbeit, ne? Also die Überwindung dieser getrennten Sphären, ne? Der Reproduktion und Produktion, Vergesellschaftung von Sorge, demokratische Planung von Sorge, Care im weitesten Sinne auch ins Zentrum einer emanzipierten oder befreiten Gesellschaft zu stellen. Ganz konkret verbunden damals mit Forderungen oder Projekten wie Wages Against Housework. Heute sehen wir feministisches Vergesellschaften, wo versucht wird, durch Streik, Besetzung, zivilen Ungehorsam, andere Sorgeinfrastrukturen zu schaffen, sozialistischen Munizipalismus, also Sorgezentren zum Beispiel. Und das ist eine Vision von gutem Leben und einem Begehren nach gutem Leben, die da kollektiv vermittelt dahinter steht. Und jetzt hast du natürlich viel, und das ist ja, glaube ich, unhinterfragbar, individuellen Begehren ernst nehmen. Aber hätte mich nur interessiert, wie mit Blick auf so eine Vorstellung und so ein Begehren nach dem guten Leben für alle, wie sich da der Differenzfeminismus, was da Ideen waren und vielleicht auch immer noch sind, also was die Alternative zur Gleichstellung ist, wenn die Gleichstellung nur bedeutet Schmerz und Leid für vor allem Frauen, ne? Und ob es da eben Nähen gibt zu so einem marxistischen oder sozialistischen Feminismus, so beschreibe ich es einfach mal.
Ja.
Wohl gemerkt, wie du schon sagtest, dass all diese Kategorisierungen schwierig sind, so, ne?
Also gibt natürlich historische Nähe, aber faktisch haben sie sich auch davon unterscheiden wollen, nämlich genau in dem Punkt, dass es schwierig ist, das Frausein selber mit bestimmten inhaltlichen Konzepten zu verknüpfen. Also natürlich sind diese ganzen Ideen toll, ne? Mit Care-Zentren, bedingungsloses Grundeinkommen würde ich auch noch mal reinwerfen und eine Neuverteilung von Arbeit und so weiter. Aber die Frage ist, wie das mit Frau sein und der Position des weiblichen Begehrens zusammenhängt. Und es kann nicht so hängen, dass man sagt, die Frauen wollen das oder für die Frauen ist das gut, sondern es muss eine, also es ist, sie machen eben einen Unterschied zwischen politischen Parteien und damit sind jetzt eben nicht nur parlamentarische Parteien gemeint, sondern auch politische Gruppen, die sich um ein bestimmtes Programm oder um einen bestimmten Inhalt versammeln. Und dem weiblichen Begehren als solches, das frei ist von solchen Zuschreibungen. Es ist also eher eine philosophische Analyse. Es geht um die symbolische Ordnung, von der aus wir dann bestimmte konkrete politische Aktionen machen. Und diese symbolische Ordnung, die ist totale Freiheit. Wir wissen nicht, was das weibliche Subjekt will, wenn es die Bühne der Politik betritt, weil das ist das Neue. Das Neue ist, dass Frauen etwas wollen. Und das gilt es erstmal zu feiern. Diese Tatsache, dass sich mit der Frauenbewegung ein neues politisches Subjekt überhaupt erstmal formiert hat. Was es dann sagt, wissen wir nicht. Und die politische Praxis ist zuhören. Also die politische Praxis heißt, interessiert euch dafür, was Frauen wollen. Das ist schon alles, ja. Also ich werde manchmal gefragt, zum Beispiel neulich nach einem Vortrag kam ein junger Mann und fragte, wie kann ich als Mann denn diese feministische Sache unterstützen? Wie kann ich Ally sein? Und dann ist die einzige Antwort, die ich habe, interessiere dich dafür, was Frauen wollen. Und zwar nicht irgendwie abstrakt die Frauen, sondern die Frauen, mit denen du gerade zu tun hast, in deiner politischen Gruppe. Zum Beispiel die Partnerin, die Frauen in deiner Familie, wer auch immer. Die Frauen, mit denen du zusammenarbeitest. Lies Bücher von Frauen, aber interessiere dich. Und dieser symbolische Wandel, der passieren muss, ist, dass wir nicht den Frauen erzählen sollen, was gut für sie ist, sondern dass wir Freiheit dann finden, wenn wir hören, was Frauen sagen und uns nicht, um dann das abzunicken, sondern um uns damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das ist das historisch Neue, der auch das, was auch für mich das Ende des Patriarchats besiegelt, dass Frauen was wollen und dass wir nicht weiterkommen, ohne das zu hören. Und das würde ich eben dann auch allen diesen tollen politischen Initiativen, von denen du sprichst, ans Herz legen. Hört darauf, was Frauen wollen. Und dass die so gut sind, liegt wahrscheinlich daran, dass gerade in der Care-Bewegung sind ja ganz viele Frauen aktiv. Ich würde jetzt mal auch andersrum sagen, überall, wo wir eine politische Bewegung haben, in der sich viele Frauen engagieren, sind da gute Ideen bei rausgekommen und gute Transformationsvorschläge. Wir können auch Klimabewegung sagen oder so, ne? Oder Tierschutzbewegung. Wir haben ja inzwischen sehr viele linke politische Bewegungen, in denen Frauen ganz maßgeblich beteiligt sind. Und das zeigt sich dann meiner Meinung nach direkt auch in der Qualität dieser Initiativen und ihrer Programmatik und so weiter. Und die Care-Bewegung ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Beispiel dafür. Aber so rum ist es. Weil die Frauen mitmachen, sind die Ideen gut. Nicht, weil die Ideen gut sind, müssen wir jetzt an Frauen appellieren, da mitzumachen. Das ist der symbolische Umschwung.
Ja, und die feministische Standpunkttheorie ist real, ne? Also Leute, die von gewissen Sachen betroffen sind, haben einfach dann auch einen Blick und die besseren Vorschläge am Ende auch. Nur kurz, um den Punkt vielleicht noch abzuhaken, ich sehe es nämlich schon bei manchen die Frage aufploppen, die uns hier zuhören. Wenn du Frauen sprichst, dann wahrscheinlich irgendwie radikal offen mit Sternchen oder so. Ich meine, du hast in deinem Buch auch ein ganz eigenes Kapitel zu Geschlechterdifferenz und zu auch den Debatten um zum Beispiel Turf-Feminism und so und auch zu Sachen, die da schiefgehen aus deiner Sicht in diesen Debatten zum Thema irgendwie, wer sind die Subjekte des Feminismus im weitesten Sinne. Und mit Blick auf den Differenzfeminismus gibt es ja auch diese Kritik, dass es da einen Kult der Weiblichkeit mitunter gibt oder dass das zementiert wird, dass da Rollenzuschreibungen zementiert werden, vielleicht auch nur durch die Hintertür. Es gibt mit Sicherheit auch vereinzelt transphobe Positionen, könnte ich mir vorstellen, da im Differenzfeminismus. Also vielleicht kannst du das noch sagen, weil wie da deine Perspektive drauf ist.
Genau. Also ich benutze das Wort Frau eben im Sinn eines politischen Subjekts. Und das bedeutet, dass es inhaltsleer ist. Also es gibt keine Definition von Frau sein, sondern Frauen sind ein Phänomen, habe ich, glaube ich, in dem Buch auch geschrieben. Frauen treten in Erscheinung, aber ohne sich auf irgendetwas festlegen zu lassen, ohne sich definieren zu lassen, ohne genau fremdbestimmt zu sein. Das ist das, was ich unter weiblicher Freiheit verstehe, als Frau politisch in Erscheinung zu treten mit dem eigenen Projekt und Begehren. Und das ist dann, der Rest ist sozusagen Ausland. Deswegen, das Wichtige finde ich eben, dass wir nicht Frauen definieren, weil das die Definition von Frau sein ist meiner Meinung nach eine Wurzel des Patriarchats. Also das Patriarchat ist ja so entstanden, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer Körperformen in diese Kategorie Frau sortiert worden sind. Das ist die Grundlage für patriarchale Kulturen. Und damit ist das ist zu Ende, in dem Moment, wo Frauen sich hinstellen und sagen, wir lassen uns nicht definieren. Und damit ist dieses binäre System eigentlich schon vorbei. Es gibt so einen Streit zwischen, also ich glaube, dass dieser differenzfeministische Ansatz eine andere Art ist, mit patriarchalen Geschlechterstereotypen umzugehen als Queerfeminismus. Aber ich finde beide interessant und bin auch sehr zu ich finde Gespräche darüber interessant, aber ich möchte mich eigentlich nicht von meiner Position oder Selbstpositionierung als Frau abbringen lassen, weil ich finde die nicht binär. Also ich finde diese Art Selbstermächtigung von Frauen als politische Subjekte bedeutet nicht die Anerkennung eines binären Systems, sondern sein Ende. Mhm. Aber ich weiß, dass queer-feministische Theorien das völlig anders sehen. Und ja, das ist eine dieser spannenden Differenzen, um die es mir als Differenzfeministin eben geht. Differenzen in nicht eine auszubügeln mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder so, sondern meine Erfahrung ist eigentlich immer, wenn FeministInnen sich nicht einig sind, ist das ein spannendes Thema, was dahinter steckt. Was ich wichtig finde in diesen ganzen Debatten auch mit den, es gibt ja so andere Konfliktthemen auch, ne, Sexarbeit, Prostitution oder wie man, dass wir da nicht den Staat zum Schiedsrichter über unsere Differenzen machen. Das ist auch was sich so ein bisschen ungut eingeschlichen hat in den vergangenen Jahrzehnten, wo der Staat uns so ein bisschen positiver entgegenkam, immer zu sagen, mach doch ein Gesetz dafür, ne? Cancel die anderen und meine Position mach bitte zum Gesetz. Ich finde, das ist gefährlich und das sollten wir nicht machen, sondern als FeministInnen und als Linke sollten wir doch es selber, also nicht den Staat als Schiedsrichter anrufen, sondern unsere Konflikte und unsere Differenzen selber austragen. Ja. Und nicht immer schon der Gegenseite was Böses unterstellen, wobei das manchmal schon gerechtfertigt ist, kommt hier auf die Person an. Aber eigentlich, wenn ein Gespräch zustande kommt, ist es meistens interessant, denn die super Lösung für all das hat ja noch niemand gefunden. Aber in Bezug sag mal auf diese Frage, wie verstehe ich Geschlecht, bin ich eine nicht-binäre Frau und lass mir auch nicht ausreden, dass es das nicht geben würde.
Alles klar. Ich würde gerne vielleicht nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast, zu sprechen kommen, nämlich, und da bist du vielleicht ganz Anarchistin, dass du plädierst dafür, dass wir weniger Lobbyarbeit beim Gesetzgeber machen oder weniger an den Staat appellieren und mehr politische Arbeit auf der zwischenmenschlichen Ebene. Hätte mich zum einen interessiert, warum bist du gegenüber dem Einklagen von Rechten skeptisch? Genau, das wäre das eine. Und das andere, wir bewegen uns da vielleicht in Widersprüchen und es kommt vielleicht auch auf die Ebenen an, ne? Also es gibt ja verschiedene Themen, wie zum Beispiel Neuorganisierung von Care, aber auch einfach Gewaltschutz, ne? Vor männlicher Gewalt. Und jetzt hatten wir gerade den Fall Colleen Fernandes, ein gravierendes Beispiel eben von männlicher, misogyner Gewalt. Und da hast du selbst eine Petition unterzeichnet mit über 200 anderen prominenten Frauen. Und da fordert ihr unter anderem ein stärkeres Strafrecht gegen digitale sexualisierte Gewalt, was auch aus meiner Perspektive bitter nötig ist. Ich meine, das hat schon seit ein paar Jahren zugenommen und der deutsche Staat hinkt da hinterher. Das soll jetzt ja auch kommen. Nochmal eine andere Frage ist, was ist eigentlich mit Opferschutz und Gewaltschutz und Prävention? Da wird ja alles Mögliche weggestrichen, ne? Der Austeritätsstaat schlägt dazu. Das ist vielleicht das größere Problem sogar, weil ein Gesetz ist billig, ne? Kann man einfach mal schreiben. Aber was mache ich dann am Ende wirklich? Ne? Das kostet dann, ja, und da sehen wir, nicht nur beim Gewaltschutz, wie zum Beispiel Frauenhäusern, wieder weggekürzt wird in Ländern und Kommunen, sondern auch das Demokratie-Leben-Projekt wird eingestampft oder wird Projekten gegen Rechtsextremismus Geld entzogen. Rechtsextremismus ist eng verknüpft mit Antifeminismus und Frauenhass. So. Genau, also da scheinen wir uns natürlich in Ambivalenzen zu bewegen, weil in dem Fall braucht es dann vielleicht auch den strafenden Staat bei männlicher Gewalt. Also ich bin auch interessiert an Sachen wie lässt sich mit männlichen Tätern, wie lässt sich das alles auch von unten hervor organisieren? Prävention zum einen, aber auch dann Sanktionierung in der Form, ne? Also Community Justice und so weiter. Andererseits sehen wir in vielen linken Räumen etwa, ne, wo sich Männer vermeintlich emanzipiert sind, findet trotzdem Täterschutz statt. Also irgendwie bewegen wir uns da super in Ambivalenzen. Hätte mich dein Blick auf die zwei Sachen interessiert. So, jetzt muss ich dazu sagen, jetzt ist mein Kleiner ja gerade aus der Kita dazugekommen. Der Jakob hat sich dazugesetzt.
Hallo Jakob.
Aber Jakob, magst du kurz nochmal zur Mama gehen? Ich überziehe schon furchtbar. Und okay. Geködert mit Schokolade.
Ja.
Genau, hast du noch irgendwie im Kopf? Ja. Also zum einen, warum bist du gegen den Einklagen von Rechten skeptisch und ist dann irgendwie manchmal nicht doch irgendwie the lesser evil, der strafende Staat, auch wenn irgendwie eine befreite Welt anders aussehen sollte?
Ja. Also das ist ja das Schöne für mich als Differenzfeministin, dass ich mich da gar nicht festlegen muss, sondern ich sage, das soll jede Frau und natürlich auch jeder andere Mensch machen, wie er oder sie möchte. Ich warne nur davor, sich zu viel davon zu versprechen. Manche haben ja auch einen performativen Widerspruch vorgeworfen, dass ich diese Petition unterschrieben habe als Anarchistin. Aber ich sehe es so, dass ich glaube, Gesetze bei uns weniger wirklich dazu führen, Verbrechen zu verhindern. Das haben ja auch viele ExpertInnen gesagt, dass so ein Gesetz zu machen wird nicht dazu führen, dass weniger Deepfakes oder so angefertigt werden. Genauso wie Vergewaltigung ist ja auch verboten und das verhindert nicht, dass Leute vergewaltigt werden. Aber es setzt halt doch so eine gesellschaftliche, sind wir jetzt mal momentan der Ansicht, dass das schlecht ist. Das wird dadurch festgelegt und dieses Momentum, finde ich, sollte man jetzt auch nutzen, wo durch den Fall von Colleen Fernandes öffentlich bekannt geworden ist, was gemacht wird und was geht. Aber deswegen bin ich nicht prinzipiell für oder gegen Gesetze oder Verbote oder Strafen, sondern würde das auch je nach Fall entscheiden und auch je nach persönlicher Vorliebe der einzelnen Person, was sie für richtig findet. Man sollte sich nur nicht darauf ausruhen. Also wir haben jetzt gelernt, wenn es ein Gesetz gibt, das uns was erlaubt oder anderen bösen Leuten was verbietet, dann ist das nichts, worauf wir dann für die Zukunft bauen können. Denn Gesetze sind einfach sehr anfällig für Wahlen, sag ich mal. Ne? Hat man eine andere Regierung, dann schafft sie Gesetze ab. Und hat man eine faschistische Regierung, hat man den Staat in einer ganz unglücklichen Position. Also ich finde, wir haben ein bisschen vergessen oder vernachlässigt, zusätzlich zu dieser Seite auch die nichtstaatliche, die außerparlamentarische Seite von sozialen Bewegungen stark zu machen. Und das ist eben gerade für Feminismus so wichtig, weil es da ja darum geht, dass wir erstmal uns darüber klar werden müssen, wo wir eigentlich hinwollen und was notwendig wäre. Und deswegen einfach nur der Appell, nicht immer nur darüber zu reden, welches Gesetz man haben will, sondern Praktiken zu entwickeln, wie man sich auch schützen kann. Also wie man auch Diskurse verschieben kann, wie man neue Ideen in die Welt bringen kann, denn an neuen Ideen, das versuche ich auch mit der Idee postpatriarchales Chaos, an neuen Ideen können sich dann auch andere Diskurse wieder anknüpfen und man kann vielleicht weiterkommen, auch in der eigenen Praxis. Also ich habe nichts gegen Aktivismus, der sich in Bezug auf Gesetze oder so äußert. Ich würde auch nicht so weit gehen wie zum Beispiel Emma Goldman und sagen, dass das Frauenwahlrecht falsch ist, weil es uns zu Komplizinnen eines schlechten Systems macht, sondern ich bin schon für die Gleichberechtigung und ich finde, die hat durchaus auch ihre positiven Seiten, aber sie ist nicht sozusagen der heilige Gral, der den Feminismus in die Welt bringt, sondern das sind wir selber mit unseren einzelnen Aktionen. Und was sich geändert hat in Bezug auf patriarchale Zeiten, ist ja, dass Frauen und queere Personen und andere nicht konforme Menschen einfach sehr viel mehr Einfluss haben, als wir das zu patriarchalen Zeiten hatten, wo wir ausgeschlossen waren qua Geschlecht von allen möglichen Machtpositionen. Wir haben viel mehr Macht, als wir das vor 100 Jahren hatten. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass wir in postpatriarchalen Zeiten Feministinnen sind, weil dann kommt es ja viel mehr darauf an, was wir mit unserer Macht und mit unserem Einfluss und so weiter anfangen. Und da würde ich jetzt einfach aus strategischen Gründen in Zeiten wie diesen einen größeren feministischen Fokus drauf richten. Nicht immer sich empören, nicht über jedes Stöckchen springen, das uns die Rechten hinhalten, sondern auch nicht immer nur im Internet aktiv sein, sondern wirklich auch offline mit Personen, denen wir vertrauen, uns zusammenschließen und verbünden und zu überlegen, was können wir denn machen und wie können wir den Einfluss, den wir haben, möglichst gut nutzen. Und ja, das würde ich mir eben wünschen, dass das mehr passiert und wir so von dieser Fixierung auf das Chaos ein bisschen loskommen, weil die lähmt und bringt uns ja auch nicht weiter.
Ja, Stichwort eigene Macht. Viele junge Frauen, bemerkt man gerade, stimmen mit den Füßen ab, sind zutiefst frustriert vom Leben mit Männern. Heterofatalismus heißt das Phänomen. Gehen raus aus Beziehungen mit Männern, wollen nicht mehr Putzfrau, Mutter, Therapeutin sein und auch nicht von männlicher Gewalt in ihren verschiedenen Formen betroffen sein und wählen dann das Single-Dasein. Die Feministin Beatrice Frasel hat das ja in der Aufforderung verpackt, entromantisiert euch. Und der Frust ist ja allzu verständlich. Ich meine, wenn man sich, Pellico, Telegram-Vergewaltigungsgruppen, den Fall Colleen Fernandes anschaut, wenn man auch nur auf sich schaut, wo man in den eigenen Beziehungen Macho ist, wenn vielleicht auch gezähmter Macho und so weiter, ne? Kannst du das nachvollziehen? Wie heterofatalistisch bist du vielleicht angesichts dessen, wie Männer heute auch immer noch Patriarchat verharmlosen? Man hat es ja dann auch bei Colleen Fernandes gesehen, die ganzen Abwehrreflexe und Strategien, die sich da wieder ergeben, ne? Die man in Social Media dann in den Kommentarspalten lesen kann oder dass die Leute dann Colleen Fernandes nackt googeln, auch großer Ausweis von Männlichkeit. War es für mich ein Lolli? Danke, Jakob. Genau, also ist Single-Dasein Heterofatalismus, ist es aus deiner Sicht feministisch oder Emanzipation oder nicht?
Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall nicht neu, weil das war ja im Prinzip auch das, was die Frauenbewegung in den 70er, 80er Jahren gemacht hat mit dem, damals nannte man das Bewegungslesben. Es waren ja auch Frauen, die ihre Hetero-Beziehungen verlassen haben, oft mit den Kindern, was damals noch ging, also wenn überhaupt das Patriarchat zurückkehrt, dann in Form von Vaterrechtlern, finde ich. Mhm. Weil da hat sich diese Möglichkeiten haben sich sehr verkleinert, dass Frauen, die Kinder haben, toxische Beziehungen zu Männern beenden, weil dann riskieren sie, die Kinder zu verlieren. Das war damals nicht so. Damals haben ja die Gerichte die Kinder noch den Frauen zugesprochen, wenn sie den Müttern zugesprochen. Und viele haben dann eben einfach Beziehungen beendet, wenn sie ihnen nicht gefallen haben. Von daher ist das jetzt nichts Neues und finde ich prinzipiell gut. Ich glaube, das Beenden von Beziehungen und das Eingehen von neuen Beziehungen ist ein ganz starker Hebel für gesellschaftliche Veränderungen. Ich glaube, dass darin auch der Erfolg der Frauenbewegung gelegen hat, dass sie einfach persönlich Konsequenzen gezogen haben. Und es ist doch schön, wenn jetzt junge Frauen das auch wieder machen. Nach so einer Phase von, die Männer haben sich doch gebessert. Da war mal so eine Illusion in den Nullerjahren vielleicht so, ne, wir können doch all das Ganze, die ganze Welt 50-50 zwischen Frauen und Männern aufteilen und dann ist alles gut. Mhm. Es zeigt sich jetzt, dass es so nicht geht. Und jetzt kommt halt diese Idee wieder, dann haben wir halt andere Beziehungen. Single oder vielleicht auch, also ich finde Bewegungslesbentum ist so ein Konzept, das man auch wieder ins Gespräch bringen könnte. Also man könnte es auch dann Freundinnenschaften vielleicht nennen, andere Wohnformen, das passt ja auch zusammen. Ich finde das gut. Was ich nicht gut dran finde, ist, wenn es so ein wirklich ein Fatalismus wird, wie im Sinne von, man kann mit Männern gar keine guten Beziehungen führen. Das ist nicht meine Erfahrung.
Und die Leute, die es machen, sind vielleicht auch schön blöd.
Ja, nee, das ist auf jeden Fall falsch. Und das ist auch was, es gibt auch interessante Männer und es gibt auch vielleicht Gründe, mit denen zusammen zu sein. Ich wollte schon immer mal ein Buch schreiben, Feminismus führt zu besseren heterosexuellen Beziehungen, weil ich in meinem Bekanntenkreis viele Frauen kenne, engagierte Feministinnen, die sehr gute heterosexuelle Beziehungen haben und deren Männer auch sehr stark die Bewegung und ihren Aktivismus unterstützen in zweiter Reihe, ne, indem sie bei Treffen kochen und fahren und solches. Also es ist nicht alles so schlimm. Ich glaube, vieles hängt auch davon ab, sag mal, Augen auf bei der Partnerwahl und Red Flags früh zu beachten. Ich wundere mich ganz oft, mit was für Typen manche Frauen zusammen sind, wo sie die Red Flags nicht übersehen. Und auch dann kann man, also weil meine Leitfrage, was will diese Frau? Es gibt zum Beispiel so eine Diskussion über Simone de Beauvoir, wo dann gesagt wird, wie konnte sie nur mit so einem Typ wie Sartre zusammen sein, ne? Der so ein Arsch war und immer fremdgegangen ist und so weiter. Ja, meine Güte, das war Sartre, ne? Vielleicht wollte sie einfach gute philosophische Gespräche am Frühstückstisch führen und dann nimmt man vielleicht auch was anderes in Kauf, wenn man Sartre dafür kriegt. Jetzt mal nur so als Beispiel. Auch da nicht, also wenn es eine Strategie ist, um selber ein besseres Leben zu führen und eigene Qualitätskriterien auch an die eigenen Beziehungen anzulegen, finde ich das eine super Sache. Wenn es wieder so ein Programm wird, an dem die Frauen gemessen werden und man dann Frauen verurteilt dafür, dass sie mit den angeblich falschen Typen zusammen sind, dann finde ich es schlecht. Das sollten wir nicht machen.
Ja, ja, ja. Und natürlich dürfen und sollten Männer bei sich auch anfangen. Also, denn du bist vielleicht nicht Pellico oder Mr. Deepfake, der sich an Colleen Fernandes vergangen hast, aber ja, bist ein Ordinary Man, wie ich auch, und hast dementsprechend auch Scheiße am Schuh und und entsprechend eben auch Verantwortung. Mhm. Antje, nur zum Ausblick. Also die Zeiten sind ja wahrlich düster. unsere liberalen Demokratien am Zerfallen, irgendwo Faschisierung erleben wir, dazu Klimakrise, möglicherweise Klimakollaps in naher Zukunft, Kriege, die wir erleben. Im Untertitel deines Buches heißt es, mit Feminismus die Freiheit erobern. Vielleicht kannst du es zum Schluss nochmal aus deiner Sicht auf den Punkt bringen. Was bedeutet für dich Freiheit und wie erobern wir sie?
Genau, also Freiheit bedeutet meiner Meinung nach nicht, dass man keine Hindernisse vor sich hat und immer machen kann, was man will, sondern für mich ist Freiheit, dass man in dem, was man tut, dem eigenen Begehren treu bleibt. Also, dass ich mich nicht breitschlagen lasse für sowas, dass ich meine eigenen Wünsche und Ideen ernst nehme und dementsprechend auch handle. Also versuche, sie in die Welt zu bringen, versuche, andere dafür zu gewinnen und so weiter. Das ist Freiheit. Freiheit heißt, genau, Dinge zu tun, die ich für sinnvoll halte. Auch wenn das dann eben vielleicht schwierig ist und ich kann nicht erwarten, dass alle sofort mir zustimmen und mich dabei unterstützen, aber auf diesem Weg zu bleiben. Und das, diese Freiheit finde ich sehr wertvoll. Und natürlich leben wir momentan in sehr schwierigen Zeiten. Aber was mir Hoffnung gibt, ist erstens, die Zukunft kennen wir nicht. Die Zukunft ist auch noch nicht vorgeschrieben, sondern die ist noch offen. Und zweitens, es ist ja die einzige Zeit, die wir haben. Also und die Frage, wie kann ich das Beste daraus machen? Wie kann ich angesichts der Umstände, die ich vorfinde, für die ich nichts kann, die ich nicht selber hergestellt habe, wie kann ich da am sinnvollsten meinen eigenen Ideen entsprechend aktiv werden? Sich diese Frage zu stellen und diese Frage eben ausdrücklich auch von Frauen zu erwarten oder auch Frauen dabei zu unterstützen, dieser Frage nachzugehen, das ist für mich eine gute feministische Praxis. Und die führt dann zu Beziehungen, bei denen wir uns gegenseitig stärken und wo wir alle Einflussmöglichkeiten, die wir haben, in unserer jeweiligen eigenen Welt zusammen mit anderen, das kann man nicht alleine, das kann man nur, wenn man in einem Netzwerk ist oder Unterstützung oder Austausch mit anderen hat. Das ist für mich feministische Praxis, so ist meine Erfahrung. Und man kann dann Sachen bewirken, aber man weiß es nicht, weil das ist die Zukunft und die Zukunft kennen wir nicht.
Antje, ich danke dir vielmals, dass du mich mal wieder besucht hast. Ich fand es sehr spannend. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung. Fand es sehr schön.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Solltet ihr euch für Antje Schrupp oder ihre Arbeiten interessieren, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Unter anderem auch unseren letzten Podcast zur reproduktiver Freiheit. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch gerne Fördermitglied. Klickt euch am Ende des Podcasts über die Shownotes oder über dissenspodcast.de auf die Förderplattform Steady und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Das geht schon ab 3 € im Monat und ihr sorgt damit dafür, dass ich unabhängig, kostenlos und werbefrei für alle da draußen senden kann. Alles klar. Das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.